RTL Original Podcast.
Den Titus Müller schreibt historisch Romane. An die Dolmetscherin geht es um Nürnberger Prozessor, die 84 Jahre angefangen haben. Matzinger Berlin Trilogie, die fremde Spionin, das zweite Geheimnis, an der letzte Auftrag, hat sich den Autor, den 1977 zu Leipzig geboren auf, ein Numm gemacht. An diese Spionage-Thrillerin kommen noch Realfiguren wie den Erich Honecker, den Willy Brandt oder den Wladimir Putin vier. Gerade so wie aus seinem neuesten Roman Die Dolmetscherin, den Delweis zu Mondorf spielt. Am Vierfeld von den Nürnberger Prozessor kaufen heischrangisch Nazi-Kriegsverbrecher, wie zum Beispiel den Hermann Göring, 1945 am Mondorfer Palace Hotel festgehalten und verheiert. An diesem Camp Ashken, wirklich übersetzt Camp Drecksimmer, so wird demnächst genannt, kommt eine Jungfrau an, die als Dolmetscherin mit den amerikanischen Ermittlern zusammenarbeiten soll. Mit Asta wurde Geheimnis. Den 20. November 2025 waren es genau 80 Jahre seit dem Anfang von den Nürnberger Prozessen. Am Interview erzählt Titus Müller in anderem, was ihn dazu bewegt hat, wie das historische Event aus seinem Roman zu verschaffen. Die Dolmetscherin von Titus Müller ist am Heine Verlag herausgekommen.
Titus Müller, wir möchten über Ihr neues Buch reden. Die Dolmetscherin heißt es und das spielt anfangs erstmal in Luxemburg. Wir schreiben das Jahr 1945 und ja, setzen Sie die Szene ein bisschen bitte.
Damals war unklar, wo sind eigentlich die Naziführer? Der Krieg ist vorbei, es gab so das Gerücht, die sind in den Alpen, formieren sich neu oder sind nach Südamerika abgehauen. Und in Wahrheit waren sie in einem Hotel in Mohndorf in Luxemburg und wurden dort interniert. 5 Meter hohe Zäune behängt, damit man nicht reingucken konnte. Und ein 4-stöckiges Hotel, wo die größten Naziführer interniert waren und verhört wurden. Und da kommt Asta hin, eine junge Dolmetscherin, und ist erstmal entsetzt, dass die im Hotel wohnen dürfen. Kriegsgefangene damals, ich habe auch mit meinem Großvater darüber gesprochen, haben im Schlamm gelebt, viele sind gestorben, es gab Hunger und die hatten feste Mahlzeiten im Speisesaal und so. Aber natürlich war es nicht ganz so luxuriös, wie es erst schien.
Ja, also es geht um die Nürnberger Prozesse natürlich, 1945 dann diese Naziführer vor Gericht stellen sollten. Es sollte ein faires Verfahren sein. Das war, glaube ich, den Alliierten sehr wichtig, dass nicht nachher Siegerjustiz gesagt werden könnte. Also es war schon wichtig, und deswegen wahrscheinlich auch diese Unterbringung im Hotel, es war schon wichtig, das nach allen Regeln der Kunst zu tun.
Na, ich glaube eher, man wollte sie zum Plaudern verleiten. Also erstmal sanft anfassen und nett mit ihnen sein. Man hat ja sogar aus diesem Hotel raus dann einige von diesen Naziführern in einem Krankenwagen ohne Fenster 2 Stunden lang im Zickzack durchs Land gefahren und dann in ein Haus getan, wo man so vorgegaukelt hat, sie wären in Deutschland und hätten jetzt britische Soldaten, die sie noch netter behandeln und ihnen Schokolade geben und so. Es war total verwanzt und man hat sie dann abgehört und immer gehofft, man erfährt noch Dinge.
Das war, glaube ich, in Dahlheim, gar nicht so weit von Mondorf weg, aber eben, wie Sie gerade gesagt haben, sind im Kreis gefahren mit verdunkelten Fenstern, so dass das gar nicht so offensichtlich war. Ja, wer stand da vor Gericht? Das waren richtige Nazi-Größen und vor allem Göring steht im Mittelpunkt der Handlung.
Genau, Hitler war ja schon tot, aber Keitel war da, also der Feldmarschall Keitel, dann der Admiral Dönitz war dort. Hans Frank, den kennt man vielleicht nicht so, der war Justizminister erst und dann später der Schlechter von Polen, nennt man ihn, also ein sehr grausamer Herrscher über Polen. Auch Streicher, der Judenhasser, und die haben alle so ihre Exit-Strategie gehabt. Die haben dort in Mohndorf schon angefangen, dran zu basteln, wie ziehe ich meinen Kopf aus der Schlinge. Hans Frank zum Beispiel immer auf der Hotelterrasse, hat dort den Rosenkranz gebetet, aus Gebetbüchern betet. Ich bin selber ein gläubiger Mensch, aber ich frage mich dann, warum die Terrasse? Also das sieht mir schon so aus, ich will ein bisschen zeigen, jetzt ist was Neues bei mir los, ich habe mich bekehrt, ich bereue. Oder Ribbentrop, der ehemalige Außenminister, der so großspurig war, aber dann in den Verhören in Mohndorf schon plötzlich ganz verhuscht und kleinlaut und irgendwie, ich bin da nur so reingerutscht. Oder Hess, der vorgegeben hat, sein Gedächtnis verloren zu haben. Jeder hatte seine Strategie, außer Göring. Der ging in seiner Uniform, alle anderen haben die Uniformen ausgezogen, wollten zivil erscheinen. Nach einem verlorenen Krieg ist eine Uniform nicht so glücklich, wenn man unschuldig erscheinen will. Aber Göring ist in seinen Fantasieuniformen rumstolziert und gab den barocken Herrn irgendwie und das ist für die Dolmetscherin im Roman interessant, weil sie sich dann fragt, was ist sein Plan? Also warum fürchtet er sich gar nicht?
Ja, der Roman heißt Die Dolmetscherin. Asta steht auch im Mittelpunkt. Und Asta hat ihre eigenen Gründe eigentlich, die wir jetzt nicht genau beschreiben möchten. Dafür muss man den Roman schon lesen. Aber Asta hat schon ihre eigenen Gründe, um vor allem sich für Göring die gerechte Strafe zu wünschen.
Sie war als Kind in Karinhall, seinem Anwesen. Und das schildere ich so im Roman auch mit den Details, die es hat. Zum Beispiel hatte Göring da junge Löwen. Und die haben dann den Besuchern die Schuhe abgeleckt und sie in Angst und Schrecken versetzt. Und immer, wenn sie zu gefährlich wurden, hat er sie an den Zoo zurückgegeben. Also sie hat das eigentlich wie einen kleinen Zirkus dort erlebt, die Modelleisenbahn und so. Aber dann gibt es ein bitteres Ereignis in ihrer Familiengeschichte, was sie auch mit Göring verbindet. Und sie wünscht sich Gerechtigkeit und wünscht sich, dass er in dem Verfahren auch wirklich mit seinen Taten, ja, dass das klar gemacht wird, was hat er eigentlich getan. Denn Göring war ja so ein bisschen so ein Schauspielertyp. Also auch einer, dem man erstmal gar nicht so alles übel nehmen konnte. Und trotzdem hat er eben viel Schuld auf sich geladen und das musste im Prozess klar werden.
Er hatte auch einen enormen Ehrgeiz. Es hat ihm nie gepasst, der Zweite hinter Hitler zu sein.
So ist es. Er wollte endlich mal die Hauptrolle. Und es war ihm auch wichtig beim Prozess dann in Nürnberg, dass er bei den Angeklagten immer als Erster den Saal betrat und dann als Erster in der Bank saß. Er wollte gerne große Reden schwingen. Das musste man immer ein bisschen eindämmen vor Gericht. Und er war lange auch noch überzeugt, er wird jetzt erst mal den Alliierten die Leviten lesen. Also er war auch kein leichter Gegner. Also meine Lieblingsfigur dort im Prozess ist Robert Jackson, der amerikanische Chefankläger. Und da gab es ein Kreuzverhör, Jackson gegen Göring. Und das hat im Grunde Göring gewonnen. Also Göring war sehr wortgewandt und gewieft.
Der erste Teil, hat mir schon gesagt, also das Roman spielt in Luxemburg, also in Mondorf, Camp Ashcan hieß das damals, also eigentlich Camp Mülleimer, wenn man es richtig übersetzen möchte. Und wie haben Sie das recherchiert? Waren Sie in Mondorf, also das Palace-Hotel, wo diese Leute damals logiert waren, existiert nicht mehr, aber waren Sie vor Ort, haben Sie das da recherchiert?
Leider war ich nicht vor Ort, aber es gibt sehr, sehr gute Zeugnisse, zum Beispiel von Andrews, der dort dieses Hotel-Gefängnis geleitet hat. Der hat das sehr detailliert aufgeschrieben. Allein schon, wie Göring dort angereist ist mit 16 Koffern und bündelweise Bargeld und einer Tasche voller Paracodin-Tabletten, einem Morphiumpräparat. Die Fingernägel rot lackiert, die Fußnägel rot lackiert. Das will mir immer keiner glauben, aber Andrews hat es wirklich so notiert. Also da gibt es ziemlich genaue Aufzeichnungen. Oder Walter Hasenclever, der war dort als Militärgeheimdienstoffizier und hat Verhöre mitgeführt, hat auch ziemlich detailliert aufgeschrieben, wie das war. Da habe ich eher aus solchen Quellen gezogen. Muss aber hübsch gewesen sein, mit alten Bäumen und Blumenbeeten und man konnte auf dem Fluss ein bisschen rudern. Also eigentlich ganz idyllisch und dann mittendrin die übelsten Kriegsverbrecher in diesem Gefängnis.
Noch einmal zurück zu Asta. In der Geschichte kompromittiert sie sich eigentlich doppelt. Denn sie hat auch noch andere Kontakte zu der sowjetische Geheimdienst kommt da irgendwie ins Spiel. Also Asta ist irgendwann einmal in einer Situation, wo sie nicht so richtig einen Ausweg sieht.
Das stimmt. Sie buxiert sich immer tiefer rein und mutet sich eigentlich zu viel zu. Aber tatsächlich hat sie nicht ganz unberechtigt den Eindruck, dass die Russen strenger mit den Nazis umgehen. Das war auch wirklich damals so. Ich meine, die Sowjetunion hat viel mehr Schaden erlitten, furchtbare Verheerungen, viele Millionen Tote. Und die waren im Prozess härter und fast wütender. Und da erhofft sie sich eben Unterstützung, überhaupt um auch an diesen Prozess ranzukommen und so.
Noch eine andere Figur kommt ins Spiel, ein Kriegsgefangener, mit dem Asta eine gewisse Verbindung eingeht.
Das ist richtig, Leo, ja. Es war damals so, in Mondorf gab es ein Kriegsgefangenenlager direkt neben dem Hotel. Und diese deutschen Kriegsgefangenen mussten dann da den Speisesaal wischen und das Essen ausgeben und so. Und waren absurderweise mit den Leuten in Kontakt, die sie ja auch in den Krieg getrieben hatten. Und dann gab es komische Situationen. Also Göring beschwert sich übers Essen und sagt, da haben ja meine Hunde besser gegessen. Und dann sagt ein Kriegsgefangener, dann haben aber die deutschen Soldaten schlechter gegessen als ihre Hunde. Also dass die so aufeinander wieder kamen, diese Leute, muss auch für Spannung gesorgt haben damals im Mondorf.
Seite 207 lassen Sie Semjon, also das war Astas russischer Kontakt, Folgendes über die USA sagen. Es genügt ein unvernünftiger Präsident und diese Welt brennt. Das klingt sehr prophetisch heute.
Ja, wie auch überhaupt das ganze Thema. Also für mich war es ein Grund, diesen Roman zu schreiben, dass mich die momentane Situation so ärgert. Einmal ein amerikanischer Präsident, der sich mit Bitcoin, Schattengeschäften, Milliarden in die eigene Tasche wirtschaftet und seine Familienmitglieder in Mafia-Methoden an Positionen setzt und lügt und betrügt. Der wäre eigentlich, denke ich, früher nach 2 Wochen weg gewesen. Und der bleibt da im Amt, das tut mir weh. Oder auch Putin, der zum Beispiel, als sie die Krim erobert haben, gesagt hat, vielleicht machen sie da nur Urlaub, also seine grünen Männchen, seine Soldaten. Das ist so eine Aussage wie Göring beim Prozess, so klingt Putin heutzutage. Und ich wünschte, wir hätten wieder so einen Jackson, wie diesen amerikanischen Chefankläger. Also, weil der hat gesagt in dem Prozess, wir wollen die moralischen Standards wieder heben. Wir müssen gemeinsam sagen, so soll es nicht laufen auf der Welt. Eigentlich bräuchten wir das heute wieder. Und aus diesem Bedürfnis raus habe ich den Roman geschrieben.
Ja, nach dem Zweiten Weltkrieg die Alliierten, aber man sieht schon erste Risse auch in den Beziehungen zwischen den verschiedenen Nationen. Das wird schon ziemlich deutlich, wenn man das Buch liest und das verfolgt.
Ich bin ja in der DDR aufgewachsen, in Ostdeutschland, und mir hat man in der Schule nicht beigebracht, dass die Amerikaner mit der Sowjetunion so eng verbündet waren im Krieg und so viel Kriegsmaterial geliefert haben. Also die haben ja Stiefel, Munition, Jeeps, das hat man uns gar nicht erzählt, als ich Kind war. Aber tatsächlich waren das Verbündete, die schon Wochen nach Kriegsende plötzlich in so eine Art Kalten Krieg übergingen. Und das wollte ich auch wissen, wie kann das sein, dass man sich plötzlich dann so misstraut hat und so in eine Feindschaft überging?
Noch eine letzte Frage, was wird das nächste Thema sein? Sind Sie schon dabei, etwas zu schreiben? Also Sie schreiben ja viel historische Romane aus der relativ rezenten Vergangenheit.
Ich bin bloß 2 Jahre weitergegangen, 1948, da hat die Sowjetunion oder die Rote Armee versucht, West-Berlin einzuschnüren und auszuhungern im Grunde. Und es gab dann die Luftbrücke, um diesen Westteil der Stadt zu retten und nicht abziehen zu müssen, die Westalliierten. Und das finde ich ist ein sehr spannenden Stoff. Ich meine, die haben den Strom abschalten lassen. Plötzlich war es zappenduster in der Stadt, keine U-Bahn fuhr mehr. Man musste dann nur so in Kontingenten ganz kurz mal Strom anschalten. Und es gab Nahrungsmittelknappheit und große Angst. Und das, finde ich, hat auch wieder Parallelen zu heute. Also dieser Versuch, was in Machtverhältnissen zu verändern, einfach über die Menschen hinweg, wie das damals gemacht wurde.
Sie schreiben auch in diesem Roman, beschreiben Sie Nürnberg nach dem Krieg, also und die ganze Situation, wie sie damals war, Trümmerfrauen beispielsweise. Das ist auch ein großer Aspekt des Romans.
Das stimmt, eine Stadt, wo 90% zerstört waren. Und trotzdem gab es Schulkinder. Am 1. Oktober 1945 gingen die zur Schule, vielleicht erste Klasse, starten in ihr neues Leben in einer völlig kaputten Stadt. Das ist schon ja, ein Stoff auf jeden Fall.
Jedenfalls vielen herzlichen Dank für das Interview. Vielen Dank,
Titus Müller. Sehr gern, danke.